Wohneigentum wird wieder erschwinglicher. Wohneigentum ist für die meisten Haushalte unerreichbar geworden. Wie die aktuellen Ergebnisse des EW-Wohnindex zeigen, hat sich die Erschwinglichkeit von Wohneigentum im dritten Quartal 24 aber deutlich verbessert. Mit Sirenen wohlgemerkt. Ist dies die Wende im Wohnungsmarkt? Unser Thema heute in der 1a-Lage. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was versteht man unter dem Begriff Erschwinglichkeit? Wie hat sich die Erschwinglichkeit von Wohneigentum in den letzten 5 Jahren entwickelt? Was sind die Gründe für die höhere Erschwinglichkeit? Wie entwickeln sich aktuell die Mieten? Und erschwinglicheres Wohneigentum und steigende Mieten, was bedeutet das für den Anleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Interhyp, dem Spezialisten für private Baufinanzierung, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilienpodcast, und heute reden wir über eins unserer Lieblingsthemen, nämlich das Thema Wohneigentum. Und Wohneigentum ist natürlich so eine Sache, wir finden zwar, jeder sollte Wohneigentum haben, aber die Hürde am Anfang ist nicht so klein, und wenn man so einen normalen Paycheck-Lohn hat, dann ist die Hürde umso größer, weil man natürlich auch pausenlos laufende Kosten hat. Das gilt für die allermeisten in dieser zumindest im Einzugsgebiet dieser Hörerschaft. Wir werden zwar weltweit gehört, aber vor allen Dingen natürlich im deutschsprachigen Raum. Und da hat es auf jeden Fall seine Gültigkeit. Und nun hat das IW geforscht. Und was hat das Institut dabei festgestellt? Es ist erschwinglicher geworden. Es ist also eine super Nachricht für alle diejenigen, die auf den Bäumen sitzen und eigentlich unbedingt schnell Wohneigentum herstellen wollen. Und um das ganze Thema jetzt mal zu fundieren, wo kommt es eigentlich her? Ist das nur ein Gefühl oder hat jemand die Preise beobachtet in den Portalen oder was ist das eigentlich? Brauchen wir ihn natürlich. Wir müssen es fundieren, wir wollen es fundieren und dafür ist er da, wie immer. Hier bei uns herzlich willkommen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Also, das Thema ist eins unserer Lieblingsthemen. Ihr habt dazu geforscht und vielleicht müssen wir ganz am Anfang mal, bevor man überhaupt einsteigt, über das Thema Erschwinglichkeit an sich reden. Was heißt das eigentlich? Was heißt der Begriff Erschwinglichkeit? Also heißt das, jeder kann's oder diejenigen, die besonders viel Kohle verdienen? Oder wer ist eigentlich derjenige, der es jetzt kann? Und ist es erschwinglich für jeden oder doch nicht für jeden? Oder erzähl mal, was verbirgt sich dahinter?
Ja, also tatsächlich ist Erschwinglichkeit ein sehr, sehr schildernder Begriff, der sehr unterschiedlich verwendet wird. Und es gibt ja Leute, die sagen, generell ist Wohnen nicht mehr erschwinglich. Oder manche sagen, naja, es ist ja sehr erschwinglich geworden. Aber es steht natürlich immer die Frage dahinter, was ist damit eigentlich gemeint? Und so richtig eine passgenaue Definition gibt es eigentlich nicht. Also es gibt immer mal diese Faustformeln, dass gesagt wird, naja, man soll nicht 30%, nicht mehr als 30% seines Einkommens, seines Nettoeinkommens für Wohnen verbrauchen, ausgeben. Darauf wird sich häufig bezogen, aber das lässt sich eigentlich nicht wirklich fundieren. Zumal man ja auch einfach sagen muss, Wohnen ist natürlich auch ein existenzielles Gut, das ist klar, wir können nicht darauf verzichten, aber es ist eben auch ein Konsumgut. Ich kann eben entscheiden, möchte ich eine besonders gute Lage haben, möchte ich ein besonders großes Zuhause haben. Also von daher spielt das natürlich auch noch mit rein. Und es gibt Leute, die sagen, natürlich gebe ich 40-45% fürs Wohnen aus, weil mir das so wichtig ist und ich nicht so gerne in Urlaub fahre oder nicht so gerne ins Restaurant gehe. Also das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Deswegen finde ich, Erschwinglichkeit kann man vor allen Dingen sich im Zeitverlauf anschauen. Ja, das ist eigentlich das Spannende. Wie hat sich die Erschwinglichkeit verändert? Und wir nutzen dazu einen sogenannten Musterhaushalt. Wir schauen uns einen Haushalt an, der durchschnittlich 1,5 Gehälter hat. Also eine Person arbeitet Vollzeit, eine Person arbeitet Teilzeit. Dann schauen wir uns an, was sind die durchschnittlichen Kosten für Wohneigentum in der jeweiligen Stadt, in dem jeweiligen Kreis. Und dann sagen wir, naja, wie viel Prozent seines Einkommens muss denn der Haushalt ausgeben für 130 Quadratmeter? Ja, dann nehmen wir eben den durchschnittlichen Medianpreis für 130 Quadratmeter und dann schauen wir wir uns das vor allen Dingen im Zeitablauf an. Das heißt, wie hat sich unter Veränderung dieser durchschnittlichen Einkommen, der durchschnittlichen Preise und natürlich des Zinses, wie hat sich dann entsprechend die Erschwinglichkeit verändert?
Dann ist natürlich die Frage, wie hat sich die Erschwinglichkeit von Wohneigentum in den letzten 5 Jahren entwickelt? Muss man das eigentlich auch vor dem Hintergrund der Kosten für Urlaub betrachten? Ich meine, 5 Jahre, das ist ja im Prinzip die gesamte Covid- und Pandemiezeit ist mit drin. Da war natürlich Wohnen viel wichtiger als in Urlaub fahren, war ja auch ein bisschen alternativlos. Aber sag mal, wie hat sich das entwickelt in den letzten 5 Jahren? Vielleicht lässt sich daraus ein Trend ablesen.
Naja, das ist schon ganz, ganz spannend, weil wir gerade in der Covid, wenn du dich zurückerinnerst, wir haben ja angefangen, unser Podcast ist ja quasi auch ein Corona-Kind, ne? Wir haben direkt Anfang der Corona-Pandemie angefangen und da war ja die große Diskussion, führt das jetzt zu einem Crash im Immobilienmarkt? Tatsächlich ist das überhaupt nicht passiert, sondern im Gegenteil, die Preise sind weiter gestiegen. Und es gibt viele, die sagen, naja, das hängt auch damit zusammen. Welche Alternative hatte ich denn? Ne? Bin ich mehr in Urlaub gefahren, ich habe kein Restaurant mehr besucht, ich konnte auch vieles nicht mehr ausgeben. Aber was total wichtig war, ein größeres Zuhause zu haben. Ja, und das hat tatsächlich die Nachfrage nach Wohneigentum, aber nach Mietwohnungen auch nochmal angeheizt und tatsächlich auch zu einem gewissen Preiseffekt geführt. Also da sieht man auch, dass sich die Erschwinglichkeit, die Frage der Erschwinglichkeit oder was möchte ich mir eigentlich leisten, sicherlich sich auch verändern kann. So, aber hier ist es eigentlich nicht mit drin. Und wenn wir jetzt über die letzten 5 Jahre schauen, dann müssen wir natürlich sagen, dass der eigentliche Knickpunkt ist natürlich 2022. 2022 sind die Zinsen deutlich gestiegen. Sie sind um rund 300 Basispunkte gestiegen zwischen dem Januar 2022 und dem Sommer 2022. Und das hat natürlich die Entwicklung deutlich verändert oder die Erschwinglichkeit eben deutlich verändert. Also von vor 5 Jahren, wir waren teilweise auf einem Wert noch, dass unter 30% von diesem Musterhaushalt für diese Musterimmobilie 130 Quadratmeter ausgegeben werden mussten. Das heißt, wir waren unter dieser Schwelle von 30%, die da oftmals kursiert. Und bis Ende 2022 ist das dann auf 45% gestiegen. Das heißt, die Erschwinglichkeit, also quasi ich musste 1,5-mal so viel für Wohneigentum ausgeben wie bis dato. Und das ist natürlich enorm. Das hat einen erheblichen Effekt gehabt. Und jetzt sind wir eben im dritten Quartal 2024 wieder bei 40%. Das heißt, wir hatten 30%, die ich ungefähr ausgeben musste vor der Zinswende. Dann hatten wir 45% auf dem Höhepunkt und jetzt sind wir bei 40%. Und wir schauen uns dann auch immer an, naja, wie viele Kreise sind es denn, in denen ich dann tatsächlich noch unter diesen 30% liege? Das sind jetzt wieder 158 Kreise. Das waren aber auf dem Tiefpunkt der Erschwinglichkeit, also 45% im Durchschnitt. Da konnte ich noch in 123 Kreisen unter 30% ausgeben. Also da sieht man auch, wie sich das eben entsprechend verändert hat. Und in den Hochphasen, da waren es eben über 200 Kreise, wo ich unter 30% meines Einkommens ausgeben musste. Also daran sieht man einfach, es hat sich jetzt enorm was getan, aber wir sind natürlich noch weit davon entfernt, auf einem Niveau zu sein, wie wir es vor der Zinswende hatten. Da sind wir noch ein gutes Stück von entfernt.
Da will ich gleich meine Frage einwerfen. Kommen wir da wieder hin? Mach's mal konkret. Jetzt im Dezember vielleicht oder erst nächstes Jahr im Januar. Ich weiß, du magst diese konkreten Daten ganz besonders.
Ja, Timing ist natürlich total schwierig, ne? Also Volkswirte, die können die Tendenzen sagen und wir können sagen, was langfristig ist, aber wir können schlecht sagen, was in genau 2 Jahren ist oder einem Jahr. Ich würde aber mal so vermuten, ja, wenn es wirklich, ja, ob wir wirklich da wieder hinkommen, ist die Frage. Ne? Das ist das, was ja vor allen Dingen dahinter steht, ist, wird der Zins wieder so wahnsinnig niedrig sein? 1%, und das sehe ich tatsächlich nicht in der Weise. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir so Richtung der 2% gehen, so in den nächsten 2 bis 3 Jahren, dass wir da auch wieder sind. Aber ob es dann wirklich noch substanziell niedriger wird, bin ich etwas skeptisch. Ausgeschlossen ist das aber nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, für die 30er Jahre, wenn ich jetzt mal.
In the long run, mit schönen Grüßen an John Maynard.
Ja, aber 20, 30er, also da arbeite ich noch und du musst, glaube ich, auch noch arbeiten.
Ja, auf jeden
Also
Fall.
da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir auch mal wieder bei 1% für die 10-Jahres-Zinsbindung sind. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, aber so kurzfristig glaube ich nicht. Also wie gesagt, in 2 Jahren deutlich sind wir wahrscheinlich bei so um die 35% im Durchschnitt, und dann vielleicht in den 30er Jahren wieder auf dem alten Stand.
Kann man sagen, das korreliert 1:1 mit der Erschwinglichkeit? Also wenn wir bei 2% Zinsen wieder landen, dann sind wir bei einer Erschwinglichkeit von 38% oder sowas?
Nee, so nicht, weil es spielt natürlich auch die Einkommensentwicklung mit rein und die Preisentwicklung mit rein. Aber natürlich, der Zins ist schon sehr, sehr stark. Das muss man einfach sagen.
Und damit kommen wir natürlich auch direkt zur nächsten Frage, nämlich wie ist die Erschwinglichkeit eigentlich gelagert? Was sind die Gründe dafür? Gibt es Gründe dafür? Oder ist es wirklich nur eine Zinsabhängigkeit? Hast du gerade schon gesagt, nee, da spielt es noch zwei, drei mehr. Also erzähl uns, was sind die Gründe dafür, dass es ausgerechnet jetzt erschwinglicher wird?
Also klar, die Zinsen spielen natürlich eine Rolle. Wir haben minus 50 Basispunkte. Das heißt also ein halbes Prozentpunkt weniger an Zins. Das macht natürlich schon was aus. Wir sind ja jetzt so wieder bei ungefähr 3,5% für die 10-Jahres-Bindung. Wir waren schon bei 4%. Also von daher, da tut sich schon was. Wir sehen auf der anderen Seite aber eben auch, die Preise steigen. Ja, die Preise steigen leicht, aber sie steigen wieder. Das ist ja auch eine wichtige Botschaft insgesamt, die wir hier zeigen können mit unseren Daten. Also wir werten ja große Mengen an Inseraten aus und können hier eben zeigen, naja, wir sehen hier bei den Eigentumswohnungen plus von 0,2% gegenüber dem Vorquartal und bei Ein- und Zweifamilienhäusern sogar von 0,5% im Vergleich zum Vorquartal, also innerhalb eines Vierteljahres. Das zeigt schon, da ist auch eine gewisse Trendwende jetzt zu erkennen. Ich würde fest davon ausgehen, dass wir auch weiterhin eine Preissteigerung erleben werden bei Wohnimmobilien. Man muss allerdings sagen, im Vergleich zum Vorjahresquartal sind wir immer noch leicht im Minus, so bei etwa 3%. Ja, aber das Minus wird immer kleiner und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir am Ende des Jahres auch sehen, okay, insgesamt sind die Preise schon gestiegen. Das ist, aber wie gesagt, das ist ja etwas, was tatsächlich die Entwicklung belastet. Aber was sich positiv entwickelt und was oftmals unterschätzt wird, ist ja tatsächlich die Einkommensentwicklung. Und die Einkommensentwicklung ist durchaus positiv. Wir erleben ja wahnsinnig viele schlechte Konjunkturnachrichten im Moment. Da wird über Volkswagen diskutiert, da wird über viele Industrien diskutiert. Aber insgesamt so schlecht läuft es dann doch nicht. Vor allen Dingen im Dienstleistungssektor, der 70% der Wertschöpfung ausmacht, dann läuft es nach wie vor recht gut. Und die meisten Menschen sind eben im Dienstleistungssektor beschäftigt und gerade in den Städten ist der Anteil des Dienstleistungssektors sehr hoch und da sehen wir eben auch eine entsprechende Einkommensentwicklung. Zuletzt sind die Reallöhne, also schon Löhne abzüglich der Inflation, um 3,8% gestiegen. Und in Städten wie Berlin waren es sogar 4,6%. So, und das heißt, die Einkommen steigen im Moment schneller als die Preise. Das macht es schon mal erschwinglicher. Plus dann die Zinssenkung. Das führt in der Summe dann einfach dazu, dass wir eine höhere Erschwinglichkeit haben. Das heißt, die Leute können sich tendenziell wieder mehr Wohneigentum leisten.
Interessant in diesem Zusammenhang wäre natürlich eigentlich etwas, das mal zu qualifizieren. Also was bedeutet das eigentlich? Wir reden ja immer über diese Schwellen, Haushalte in Anführungsstrichen, also die genau an der Schwelle stehen. So bei 40 können sie sich's noch nicht leisten, aber bei 39 eben doch. Hast du eine grobe Vorstellung, was das in Zahlen bedeutet? Also wie viele von den Haushalten stehen genau an dieser Schwelle? Ist das eher so in der gaußschen Normalverteilung in der Mitte oder ist es irgendwo eher am Anfang? Wie viel sind davor und dahinter? Bei 40% würde man jetzt erstmal vermuten, dass das 40% sind, aber das stimmt ja gar nicht. Es geht ja um 40% der Ausgaben an den Einnahmen. Also ist eine grobe Vorstellung, über wie viele Menschen wir reden?
Ja, tatsächlich nicht, ne? Also wir sehen schon, dass jetzt mit der höheren Erschwinglichkeit auf jeden Fall das Kreditvolumen auch wieder gestiegen ist. Das ist sicherlich was, was wir im Laufe der Staffel auch mal thematisieren werden. Wie läuft es denn am Finanzierungsmarkt? Die Banken berichten eigentlich unisono, es zieht wieder etwas an. Natürlich sind wir noch weit davon entfernt, die Werte von vor 2022 zu erreichen. Aber immerhin, die Kreditnachfrage zieht wieder etwas an. Und ich weiß auch nicht genau, ob man das wirklich so eins zu eins umrechnen kann. Also der Kauf von Wohneigentum, ich glaube, da spielt Psychologie eine ganz große Rolle. Ja, natürlich ist das so, dass die Leute durchrechnen, aber es muss irgendwie das Gefühl dabei sein, naja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für mich oder jetzt kann ich es mir eben auch leisten oder meine Perspektiven, was die Einkommensentwicklung angeht, sind so gut, dass ich mir das jetzt eben auch zutraue. Also solche Faktoren spielen, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle. Also wäre natürlich spannend, mal diese Elastizität der Nachfrage im Hinblick auf die Erschwinglichkeit sich anzuschauen. Das hätte natürlich schon was, aber ich bin nicht sicher, ob sich das so rechnerisch darstellen lässt. Und vor allen Dingen muss man eines noch berücksichtigen. Es kommt ja noch was Zweites dazu. Natürlich ist die Erschwinglichkeit ein ganz großes Thema, aber ich muss eben auch das entsprechende Eigenkapital haben. Das heißt, ich muss entsprechend genug Ersparnisse haben, dass ich zum Beispiel auch die Grunderwerbsteuer bezahlen kann, dass ich eben auch noch Geld in die Finanzierung einbringen kann. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle. Da könnte uns ein bisschen die Corona-Pandemie auch wieder helfen, weil doch viele Leute da ein paar Rücklagen gebildet haben, die sie vielleicht auch einsetzen können. Wir hatten ja mal eine Folge auch gemacht zur Vermögensentwicklung, die ja durchaus positiv war. Und jetzt könnte vielleicht dann für mehr Haushalte auch der Punkt da sein, wo sie sagen, okay, ich setze das eben ein. Wohneigentum ist jetzt wieder erschwinglicher, zumal eben. Und das ist das nächste Thema, was wir ja jetzt angehen, zumal eben auch die Mieten drücken. Ja, die Mietentwicklung ist äußerst dynamisch und das könnte dann eben auch in der Kombination einfach bei vielen Leuten dazu führen, zu sagen, okay, die nächste Wohnung wird jetzt nicht eine Mietwohnung, die ist viel zu teuer und viel zu knapp. Ich schaue mir doch mal Wohneigentum an.
Dabei habe ich dann eine Frage, und zwar, also du sagst, Psychologie hat eine ganz große Wirkung und die ganzen Faktoren, über die wir gesprochen haben, die sind natürlich etwas, das die Leute im Kopf haben und das wird sie dann entweder dazu verleiten zu kaufen oder weiter zu mieten oder eben doch nicht und sie trauen sich's zu und so. Habt ihr erhoben, welches Mindset sozusagen zum Kauf führt? Also wahrscheinlich sind es ja auch Diskussionen wie diese jetzt hier. Es ist erschwinglicher geworden, es ist das Timing gut und das ist wissenschaftlich fundiert und da hat sich das Institut der deutschen Wirtschaft Gedanken zu gemacht und wir haben diese Basis jetzt und das ist natürlich irgendwie insgesamt guter Bass. Aber am Ende ist es ja nur, wir reden über den Markt. Ihr habt euch sozusagen einen Teil des Marktes angeschaut, ihr leitet daraus irgendwelche Trends ab. Aber die Frage ist, kann man sehen, sind es bestimmte Faktoren, die da zusammenkommen? Weil den Erschwinglichkeitsindex, let's face it, ich meine, es interessiert uns beide und es interessiert auch unsere Zuhörer, weil sie alle Profis sind oder sich mit den Investitionen oder aus so Finanzwelt interessieren oder der Immobilienwelt. Aber das ist ja nichts, was sich sozusagen Gerd und Heidemarie Meyer, die jetzt im Übrigen eine Eigentumswohnung kaufen wollen in Hamburg am Fischmarkt, die werden sich ja nicht den Erschwinglichkeitsindex angucken und werden sagen, so, ich glaube, Gerd, ist eine gute Zeit. Ja, Heidemarie, das jetzt noch ein Lachs dazu und dann eine Eigentumswohnung, oder? Also verstehst du, das ist ja die Frage, wo kommt die Zuversicht her?
Naja gut, Gerd und Heidi lesen vielleicht im Hamburger Abendblatt, ach guck mal, die Forscher vom IW sagen, Wohneigentum wird wieder erschwinglicher, vielleicht rechnen wir uns das doch mal durch oder so. Ne? Also das kann ja durchaus ein Effekt sein. Ich glaube aber auch, es gibt viele Leute da draußen, die schon sehr aufmerksam zum Beispiel die Zinsentwicklung sich anschauen. Ja? Also wenn du eine Wohnung suchst und kaufen möchtest, das ist ja meist ein längerer Prozess, ne? Ich meine, die Leute schauen ja auch monatelang, beobachten den Automobilmarkt, ne? Wie entwickeln sich die Gebrauchtwagenpreise, wann habe ich ein Schnäppchen und so. Und so gucken die natürlich auch im Wohnungsmarkt, machen sich ihre Gedanken, naja, gut, komm, die Preise könnten jetzt anziehen und guck mal, ach, die Zinsen sind doch ein bisschen gesunken, sollen wir jetzt nicht mal zugreifen? Also ich glaube schon, dass das in der Weise funktioniert und dass ein paar Leute anzieht. Aber das muss man eben auch sagen, es ist halt längst nicht so günstig noch wie vor ein paar Jahren. Ne? Das wiegt eben immer noch schwer.
Dafür kommt man aber jetzt überhaupt ran, ne? Also das darf man ja immer nicht vergessen. So, Gerd und Heidemarie hatten keine Chance.
Ja, genau. Aber so in dieser Abwägung, ne? So dieser Schmerz, ich habe es verpasst und jetzt muss ich viel mehr zahlen, als ich vor 5 Jahren hätte gezahlt. Aber es wird jetzt wieder ein bisschen besser und umso mehr Zeit vergeht, umso stärker ist, glaube ich, so dieser zweite Effekt, dass man sagt, naja, es wird jetzt wieder ein bisschen günstiger und meine Einkommen sind ja vielleicht auch gestiegen und es läuft ja ganz gut. Das ist aber klar, Psychologie spielt da eine Rolle. Deswegen sage ich auch, naja, eigentlich, und gerade bei den Selbstnutzern, ne, also die Kapitalanleger, die rechnen vielleicht noch mal ein bisschen härter durch, ne, und kalkulieren mehr. Der Selbstnutzer, da steht ja auch einfach ein Wohnwunsch hinter, ne, dass ich einfach dieses Konsumgut haben möchte und endlich den schönen Garten oder den Balkon oder was weiß ich oder das Kinderzimmer, ne, haben möchte. Und das spielt schon eine Rolle. Und deswegen denke ich auch, der Staat hat hier einen ganz großen Fehler in dieser Krise gemacht. Man hätte eben dem Selbstnutzer auch mehr Unterstützung geben müssen. Ja, Grunderwerbsteuer, andere Themen, Förderungen, was auch immer, dann hätten wir eine deutlich stabilere Nachfrage gehabt. Ja. Also hätte man dem Selbstnutzer gesagt, komm, wir haben jetzt gerade eine schwierige Situation im Wohnungsmarkt, 3 Jahre lang zahlst du bei der Grunderwerbsteuer nur die Hälfte. Naja, was würde das auslösen? Das würde bei vielen Leuten letztlich dazu führen, naja, das sollte ich jetzt mitnehmen. Ne? Und das hat man nicht genutzt und das ist tatsächlich einfach, ja. Unverständlich, sagen wir es so.
Genau, das haben wir ja auch gesehen bei diesen ganzen Ladeboxen, ne?
Ja,
Die
genau.
sich die Leute installiert haben, auch wenn sie, ja, bestimmt habe ich irgendwann mal auch ein Elektroauto. So, ja, wird ja gefördert jetzt, ne? Also nehme ich auch
Genau.
eine Elektrobox mit. Ja, ich meine, war ja erstaunlich, wer denn offenbar überall so ein Ding am Carport hatte und man sich die Frage stellte, warum eigentlich? Aber hin, ne, immerhin. Wäre es nur der einzige Fehler gewesen, den dieser Staat in den letzten Jahren gemacht hat, wäre es doch nur der einzige Fehler gewesen, ne? Wollen wir nicht wieder auf den Grünen rumhauen, aber naja, lassen wir das. Lass uns noch mal in einen anderen Sektor reingucken, der auch eine Entwicklung ausmacht, beziehungsweise auch sowas wie ein Mindset beeinflussen kann, nämlich das Thema die Entwicklung der Mieten im Markt. Die drücken ja oder drücken nicht. Die einzelnen Vermieter haben die Möglichkeit, jetzt ganz andere Preise aufzurufen, beziehungsweise auch in den bestehenden Mietverhältnissen hat sich ja was getan. Bei einer durchschnittlichen Fluktuation von 5 Jahren haben immer mehr Leute auch einen Indexmietvertrag. Das hat natürlich auch seine Wirkung jetzt in Bezug auf Druck auf den Mietermarkt. Lass uns da nochmal reinschauen. Also das ist ja am Ende, ne, die meisten Leute bewegen sich ja nur, wenn ihnen so richtig Feuer unter den Hintern gemacht hat. Miete hat das Potenzial dazu. Insofern, wie entwickelt sich das weiter? Gibt es da eine positive Aussicht, doch weiter mieten zu können, oder ist das ein weiterer Grund zu sagen, okay, Erschwinglichkeit hin oder her, ein bisschen besser ist immer noch besser als das, was wir gerade vor der Miete erleben. Her damit, mit der Wohnung oder dem Haus.
Also weil du das angesprochen hast, ne? Indexmieten und Mietdynamik. Also ich glaube, man sieht auch, dass diese Diskussion um die Indexmieten eigentlich völlig überzogen war, ne? Wir hatten dieses eine Jahr mit sehr hoher Inflationsrate, da tat es auch mal weh, aber jetzt sind wir ja schon wieder bei 2% Inflation. Und das ist, glaube ich, für viele dann auch in Ordnung, zumal eben die Re Löhne ja deutlich schneller steigen, ne? Wenn ich sage, Reallöhne steigen ja um 3,8%. Also das heißt, für den Bestandsmieter, der jetzt 2% zahlen muss für die Indexmiete oder vielleicht dann 2,5 im Jahresmittel. Aber er hat eben eine Lohnsteigerung von 3,8% real, also das heißt über 6% nominal und er steht sich dann auf jeden Fall besser. Ne? Also das nur mal am Rande. Insgesamt müssen wir schon sagen, die Mieten ziehen weiter an. Wir sehen eine etwas ein bisschen Verlangsamung der Mietdynamik, aber nicht viel. Wir waren schon bei 5,5% pro Jahr bei den Neuvertragsmieten, jetzt sind es 5,2%. Aber im Prinzip wird die Schraube da weiter gedreht, vor allen Dingen in den großen Städten. Wir sehen vor allen Dingen in Berlin nach wie vor sehr starke Mietsteigerungen. Da sind es jetzt rund 9%, in Leipzig noch 8%, Frankfurt ähnliches Niveau. Also das sind tatsächlich starke Mietzuwächse. Und im Prinzip auch in den Umlandgemeinden dieser Großstädte. Ja. Also in den Top 7 Umlandgemeinden sehen wir eben auch eine ähnliche Mietdynamik. Und ja, das zeigt einfach, dass die Nachfrage nach Wohnraum nach wie vor sehr hoch ist. Und wir eben langsam in diese Phase kommen, wo eben die Bautätigkeit ja auch immer weiter zurückgeht. Wir haben im letzten Jahr ja noch unter 300.000 Wohnungen gehabt. Die Zahl der Fertigstellungen in diesem Jahr wird deutlich niedriger sein. Auch 2025 nochmal niedriger sein. Also das heißt, der Druck nimmt hier weiter zu. Die Städte wachsen, die Einkommen wachsen, der Wohnraum ist nicht da. Das führt dazu, dass die Mieten schneller steigen und sie steigen eben auch teilweise schneller dann als die Einkommen. Das ist eben auch der Fall. Das heißt, die Erschwinglichkeit für Mieter, die ist eher zurückgegangen, während die eben für Käufer jetzt aufgrund der Zinsentwicklung dann eben leicht zunimmt.
Okay, das bedeutet aber im Klartext, dass wir hier, auch wenn natürlich die Steigerung der Mieten irgendwie ein Grund sein könnte, zu sagen, jetzt habe ich aber die Faxen dick, jetzt kaufe ich, haben wir ja trotzdem eine entgegenläufige Bewegung zwischen, also Nachfrage nach Wohnraum, natürlich in Ballungsgebieten, aber auf der anderen Seite dann steigende Erschwinglichkeit. Also steigende Mieten, steigende Nachfrage, steigende Erschwinglichkeit. Sagt mir jetzt erstmal mein Grundsemester VWL irgendwie Preis und Mengen Nachfrage, also Preis steigt bei größerer Nachfrage gleiche Menge, weil das haben wir ja im Prinzip, hast du ja auch gesagt, die Bautätigkeit ist nicht gerade hochgegangen. Und jetzt kommst du, du alter Forscher, mit deinem Institut. Jetzt habt ihr da was rausgefunden, das passt aber alles nicht zu den Signalen im Markt. Wie passt das zusammen? Erzähl.
Doch, das passt eigentlich sehr gut zu dem Markt und zu dem, was ich ausgeführt habe. Nämlich alles läuft darauf hinaus, dass die Preise schneller steigen. Ja? Also wenn du es einfach von der Mietentwicklung her nimmst, kannst du sagen, okay, höhere Mieten, höhere Mietdynamik, das läuft daraus hinaus, dass der diskontierte Wert meines Cashflows, ja, das ist ja das, was ich als Anleger realisiere, dass der steigt und das führt eben zu steigenden Preisen. Naja, und was bedeutet die höhere Erschwinglichkeit für den Wohneigentümer? Na, die Nachfrage nach Wohneigentum steigt und wenn die Nachfrage nach Wohneigentum steigt und gleichzeitig das Angebot nicht nachwächst, steigen eben auch die Preise. Das heißt, über beide Seiten kommen wir einfach dazu, die Preise werden steigen und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt erleben werden. Und deswegen ist das eben für den Anleger ja eigentlich auch so eine spannende Zeit. Ne? Also wir haben viele Kapitalanleger da draußen, die uns zuhören, die fragen sich vielleicht, naja, was nützt mir das denn, wenn das Ganze erschwinglicher wird? Naja, aber auch für den Kapitalanleger wird es natürlich irgendwo erschwinglicher. Wenn Wohneigentum erschwinglicher wird, habe ich den ähnlichen Vorteil natürlich auch als Kapitalanleger, der profitiert ja auch von den niedrigeren Zinsen. Ich habe gleichzeitig die Situation, dass die Mieten eben kräftig steigen. Naja, und wenn dann eben die Preissteigerung noch dazu kommt, dann habe ich die Wertsteigerung auch noch bei mir im Total Return. Also ich glaube, die Perspektiven sind da schon sehr, sehr gut für alle, die da im Markt aktiv sind. Und tatsächlich alleine aufgrund dieser Eigenkapitalproblematik werden wir auf Dauer eine sehr solide Nachfrage nach Mietwohnungen haben, weil einfach nicht alle ins Wohneigentum können. Ja, der Weg ist schwer, ist steinig. Dazu gibt es eben auch viele Leute, die einfach temporär auf jeden Fall in Mietwohnungen leben wollen, weil vielleicht die Lebenssituation noch nicht klar ist, weil vielleicht der Arbeitsort noch nicht so klar ist auf Dauer. Also von daher sind das gute Perspektiven für Anleger ja, letztlich, solange die Baugenehmigung, die Bautätigkeit nicht wirklich hochgeht, und da sind wir ja doch sehr pessimistisch, dann muss man einfach davon ausgehen, dass diese Knappheit da sein wird und damit eben auch die Attraktivität der Immobilie als Anlageklasse.
Megamäßig. Also heißt es mal wieder kaufen, kaufen, kaufen. Jetzt. Und weil wir vorhin im Bild waren und noch eine Schillerlocke dabei und für ein Fünferle kommen, packe ich noch Bananen dabei. Nee, okay, aber das heißt es ja im Klartext, im Moment ist es wieder günstiger, wer weiß, ob es so bleibt. Wobei du hast gesagt, wir bewegen uns in den 30ern wenigstens wieder auf 2% zu. Insofern könnte man noch ein bisschen warten bis dahin, ist aber natürlich auch wieder, na, man weiß es nicht. Also kaufen, kaufen, kaufen.
Da hast du dann schon graue Haare, Hauke.
Ja, die verstecke ich nur gut hinter den Kopfhörern, aber.
Es ist natürlich so wahnsinnig spannend, weil die Zinsen ja doch auch volatil sind. Und wir haben jetzt erlebt, ne, was dieser schreckliche Krieg in der Ukraine, was der alles angerichtet hat und zu welchen Entwicklungen der eben am Zinsmarkt beigetragen hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es passiert noch Schlimmeres oder es passiert weiteres Schlimmeres oder was auch immer, da gibt es eben, oder es gibt einen riesen Handelskrieg oder ähnliches, was eben auch die Inflation treibt. Also all das kann eben auch dazu führen, dass wir vielleicht doch eine andere Zinsentwicklung zumindest eine Zeit lang haben. Ja? Und deshalb ist es so schwierig zu sagen, warte doch mal auf die Zinsen. Das kann eben bedeuten, man wartet ewig. Ja? Und deswegen, ich glaube, da muss man ein bisschen demütig sein. Das kann man nicht so einfach vorhersehen. Langfristig, wie gesagt, sind die Perspektiven gut. Aber ich meine, wer heute in den Markt einsteigt und bis in die Mitte der 30er hält und die Zinsen sind da so niedrig, dann wird das auf jeden Fall sich in Wertsteigerungen niederschlagen. Das ist ja auch was.
Auf jeden Fall ist es spannend, jetzt dabei zu sein, nachdem sich das Ganze jetzt wieder ein bisschen einpendelt und wir sind gespannt, wo sich das in der Zukunft noch hin entwickelt. Insofern, höre die Signale. Das Thema Fiat Money müssten wir bei diesem Thema eigentlich unbedingt mal diskutieren, weil wenn wir gerade darüber reden, dass ja der Zins so volatil ist und ist ja so krisenabhängig und so kriegsabhängig und alles Mögliche, dann ist ja eigentlich die Frage, zeigt das nicht eigentlich auch, dass unser Finanzsystem gar nicht mehr an reale Werte gekoppelt ist? Also so ja schon seit den 70er Jahren nicht, aber verstehst du, da kommt ja jetzt gerade was in Bewegung, was ja möglicherweise das ganze Thema, es führt hier zu weit. Aber eigentlich müssten wir mal so ein, also ich würde dann mit gefährlichem Halbwissen um mich werfen, du würdest das Ganze fundieren und dann wäre das vielleicht trotzdem unterhaltsam, müssen wir eigentlich mal machen, oder?
Können wir mal anklicken.
Direkt nach dem seriellen Bauen. Da kommt er dann nämlich wieder raus, unser Kommunismus-Vogtländer. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne danke ich dir da draußen fürs Interesse. Schön, dass du wieder dabei warst. In den Shownotes findest du unseren neuen Partner. Die Interhyp ist nun dabei. Und darüber hinaus auch eine E-Mail-Adresse für den Fall, dass du noch eine Frage hast, die hier nicht beantwortet wurde. Schick sie uns bitte gerne, wie immer, die letzte Episode für eure Fragen reserviert. Ich danke dir, Michael, für die ganze Forschungsarbeit, aber auch das Aufklamüstern, damit wir das hier verstehen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch. Genießt diesen wunderbaren Herbst. Alles Gute und tschüss.
Tschüss zusammen.
Du suchst einen Finanzpartner für deine Kapitalanlage? Dann sprich mit der Interhyp. Von der Planung bis zum Abschluss stehen dir die erfahrenen Experten für Baufinanzierung zur Seite. Mit einem Team, das auf Immobilien als Kapitalanlage spezialisiert ist. Informiere dich jetzt auf www.interhyp.de.